Zu dem eigentlichen Thema hier, zur Vorlesung Lehr- und Lernsysteme. Ich habe Ihnen am Anfang schon irgendwie versucht klarzumachen, dass große Teile der Vorlesung eigentlich keine richtige Informatikvorlesung sein werden. Das heute ist vielleicht das extremste Beispiel davon, weil wir dort eben in die Physiologie stärker noch einsteigen, oder nicht wirklich einsteigen, aber ein bisschen was wenigstens uns daraus anschauen, um zu verstehen, was es denn eigentlich sein könnte, was da passiert, wenn wir was lernen. Man muss auch sagen, das ist natürlich ein extrem komplexes Thema und wir sind vielleicht von innen abgesehen in Biologie wahrscheinlich auch bloß vergleichsweise Laien. Und auch die Experten haben natürlich bei Weitem noch nicht alles verstanden. Es geht ja um nichts Geringeres als die Frage, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Aber trotzdem schauen wir uns mal so ein bisschen an, was man dazu denn wissen kann und wissen muss. Und das wird auch an verschiedenen Stellen dann, denke ich, wieder ganz sinnvoll eingebunden werden können. Es geht an mit dem Nervensystem. Also das Gehirn ist ja nur ein Teil des Nervensystems. Wie funktioniert das überhaupt? So ganz, ganz, ganz grob. Dann ganz speziell das Gehirn. Wie ist das aufgebaut und welche Teile sind jetzt eigentlich relevant für das, was wir hier anschauen? Und das, was uns am meisten interessiert natürlich, wie funktioniert unser Gedächtnis, was ist Wissen, was ist Lernen, was ist Vergessen, von dem her, was wir aus der Medizin und Biologie so kennen. Da gibt es einen Artikel hier, der ist im Netz ganz leicht zu finden, Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn, in dem ist das sehr schön eigentlich knapp zusammengefasst. Und natürlich gibt es in den verschiedenen Büchern, die ich angegeben habe, auch Informationen, also zum Beispiel in dem von Herrn Holzinger. Ja, das Nervensystem, das geht also wirklich durch unseren gesamten Körper durch, ist also ein weitgehend homogen aufgebautes System, das sozusagen ganz viele Nervenzellen umfasst, oder Neuronen, ein bisschen gelehrter gesagt, die unser Gehirn ausmachen. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Kommunikationskanal, das ist das Rückenmark, das also direkt vom Gehirn ausgeht. Und das periphere Nervensystem verzweigt sich also wirklich in alle Teile unseres Körpers. Das ist wirklich ein großes System. Wobei man da unterscheiden kann, ich habe gerade das auch so ein bisschen schon gemacht, das Gehirn und das Rückenmark, die sind sozusagen die zentralen Einheiten, die heißen auch zentrales Nervensystem, zerfällt eben in diese beiden Einheiten. Und das periphere Nervensystem geht eben in die Peripherie und da kann man auch noch unterscheiden zwischen dem willkürlichen und dem unwillkürlichen Nervensystem, also solche Dinge wie die Atmung zum Beispiel zu steuern, dass wenn man läuft, dass man dann irgendwie mehr Sauerstoff durchsetzt, solche Dinge. Das muss man nicht bewusst natürlich machen, das ist ein unwillkürliches System. Das willkürliche System ist, dass ich zum Beispiel wirklich die Hand nehmen, also steuern kann, um irgendwas anzufassen, dass ich sprechen kann und Ähnliches. Das geht alles über den willkürlichen Teil des peripheren Nervensystems. Im unwillkürlichen gibt es auch noch zwei Varianten, Dinge, die sozusagen eine Aktion anregen und die eine Aktion verhindern, also anregend oder beruhigend wirken. Aber der gesamte Bereich hier des peripheren Nervensystems ist fürs Lernen nur, so wie wir es anschauen, nur teilweise relevant, allerdings auch nicht völlig irrelevant. Wenn Sie daran denken, dass man nun Dinge auch lernt, die, wie wir später sehen, es gibt verschiedenes Wissen, die motorisches Wissen umfassen, motorische Kenntnisse, zum Beispiel eben irgendeine Bewegung auszuführen, irgendwo, was weiß ich, zu balancieren, was auch immer. Das sind Dinge, die letztlich nicht so sehr alleine im Gehirn und im willkürlichen System sitzen, sondern wo auch das unwillkürliche System trainiert wird. Und das ist auch Lernen natürlich. Also jeder, der irgendwo im Sport ist oder so, kennt das ja, dass man auch diesen Bereich hier natürlich ganz stark verändern kann und dass da auch sowas wie Lernen stattfindet. Wir haben ja gesagt, Verhaltensänderungen durch Üben ist eindeutig Lernen. Also insofern ist es nicht ganz so, dass wir uns bloß auf das zentrale Nervensystem und das Gehirn konzentrieren können, aber da passiert natürlich der größte Teil der Informationsverarbeitung jetzt gerade, wenn man so lernt, wie wir das jetzt so gewöhnt sind, dass man eben den Körper zum Beispiel kaum einbezieht, sondern im Wesentlichen Wissen aufnimmt. Das Neuron ist der Baustein dieser ganzen Geschichte. Also die Nervenzelle, davon haben wir ganz furchtbar viele. Also im Gehirn allein, da gibt es so verschiedene Zahlen, die da kursieren, aber in der Größenordnung 100 Milliarden Stück, die da miteinander verschaltet sind. Und die sind alle immer gleich aufgebaut, sowohl die Neuronen im Gehirn als auch die im peripheren Nervensystem. Unser Neuron ist also auch ein recht universeller Mechanismus, der einerseits als Leitung quasi benutzt werden kann, zur Weiterleitung von Informationen. Man sieht, dass da also einen ganz, ganz lang gestreckten Anteil drin gibt. Der kann lang oder kurz sein. Also es gibt, ich habe hier die Größe nochmal angegeben, also 0,1 Millimeter ist der Zellkern hier maximal. Also das sind schon relativ für Zellen, schon relativ große Dinge. Und diese Erstreckung über die Länge, das kann laut Informationen im Netz bis zu einem Meter oder so sogar sein. Also wenn Sie wirklich im peripheren Nervensystem lange Strecken überwinden müssen, kann das sehr, sehr lang gestreckt sein. Im Gehirn sind die Dinge natürlich extrem kurz, weil es dort vorwiegend um Verschaltung geht. Und man sieht ja auch, dass der Aufbau von so einem Neuron so ein bisschen wie ein Bäumchen ist. Ne? Sie haben also das ganz lange Axon, also diese Leitung sozusagen, und sie haben, heißt ja auch wie ein Baum, obendran so eine ganz verzweigte Struktur, die sogenannten Dendriten, die nach Signalen sozusagen in der Umgebung forschen, die angeschlossen sind an Stellen, wo sie Signale aufnehmen können. Und das Signal kann hier weitergeleitet werden und kann auch wieder weitergegeben werden. Das sind die sogenannten Axonterminale am anderen Ende, wo die Nervenzelle sozusagen ihre Signale an andere weitergibt. Also im Prinzip ist das eine Übertragungsstrecke, die vorne und hinten sozusagen vorgesehen ist dafür, dass sie sich verzweigen kann und ganz viele Verbindungen zu anderen Neuronen aufbauen kann und die auch in der Lage ist, eben die Verbindung durchzuschalten, abhängig von dem, was sie an Signalen kriegt. Das ist jetzt alles nicht so ganz maßstäblich zu sehen. Also diese Dendriten, die können natürlich auch ziemlich weit noch sich verästeln, auch ziemlich weit gehen, je nachdem, mit welchem Körperteil man es da zu tun hat. Also das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel aus der Großhirnrinde einer Maus, wo man sieht, wie diese Strukturen eben tatsächlich auch im Gehirn vorhanden sind. Und so ein Neuron hat richtig viele Verbindungen. Also 10.000 Verbindungen zu Nachbarneuronen kommt ohne weiteres vor oder ist durchaus normal. Fehlt was? Ah, gut. Wir haben im menschlichen Gehirn eine Zahl von Neuronenverbindungen, die als Wort auszusprechen schon fast nicht mehr bequem ist, also 10 hoch 15 Neuronenverbindungen, also eine extrem hohe Komplexität. Wovon der allergrößte Teil unserer Neuronen, die wir so haben, auch einfach bloß damit beschäftigt ist, sozusagen, dass die Neuronen untereinander verschaltet sind. Also die Ein-Ausgabe zu den Sinnesorganen hin und zu den Aktuatoren, zu den Muskeln hin zum Beispiel, das macht höchstens 10% aus. Der allergrößte Teil davon ist wirklich einfach ein komplexes, in sich verschaltetes Netzwerk. Und diese Schalter, die funktionieren natürlich nur deswegen, weil, wie gesagt, ein Neuron ein anderes beeinflussen kann, weil es da Verbindungen zu Nachbarzellen gibt. Und wir haben gesehen, es gibt diesen Ausläufer, die Axonterminale, also das Gelbe hier ist ein Axonterminal, und die sitzen an anderen Nervenzellen dran, also das nächste Neuron, das Dendrit, also dieser Baum, der oben an dem Neuron dran ist. Und die Details, wie das passiert, die sind auch wieder mal höchst kompliziert und vielleicht für uns jetzt auch nicht so furchtbar relevant, weil wir jetzt nicht in die Biochemie einsteigen wollen. Aber im Wesentlichen ist es eine Kombination aus elektrischen Reizen, elektrischen Signalen und chemischen Vorgängen. Also im Prinzip wird durch Diffusion von Ionen, werden hier elektrische Potenziale zunächst mal aufgebaut. An der Zellmembran haben wir ein gewisses Ruhepotenzial. Und wir haben die Möglichkeit, dass elektrische Potentialsprünge sozusagen wandern können durch dieses Axon. Und an der Übergangsstelle hat man natürlich, ich würde jetzt nicht irgendwie mit einem Blitz sozusagen die elektrische Funke da überspringen, das, so stark sind die Potentialunterschiede auch wieder nicht, sondern damit das übertragen wird, werden hier sogenannte Transmittersubstanzen, Neurotransmittersubstanzen ausgeschüttet ab einem gewissen Reizniveau, wenn sozusagen durchgeschaltet wird, werden diese Neurotransmitter freigesetzt und auf der anderen Seite sozusagen mit dem Dendriten aufgenommen von dafür vorgesehenen Rezeptoren. Die überbrücken also durch diesen chemischen Vorgang den Spalt an dieser Schaltstelle, an dieser sogenannten Synapse, den synaptischen Spalt. Und dort löst es wieder den elektrischen Reiz aus, der dann in der anderen Zelle wieder weiterwandern kann. Das heißt, wir haben einerseits schon irgendwie eine elektrische Weiterleitung, was man daran ja auch merkt, dass man zum Beispiel Nervenaktivität auch messen kann mit entsprechenden elektrotechnischen Messgeräten, dass man die Nerven auch beeinflussen kann, indem man elektrische Reize ausübt. Andererseits ist eben auch eine Menge Chemie notwendig. Es muss zuerst mal einfach genügend Flüssigkeit da sein, es müssen die richtigen Mineralien da sein, die da drin fließen, dass diese Ionen überhaupt da sind. Und man kann mit entsprechenden chemischen Substanzen natürlich diese Übertragungswege auch blockieren, was dann zum Beispiel in ganz bösartigen Nervengiften passiert. Ich habe mal eine ganz kleine Animation des Ganzen. Das ist vielleicht ein bisschen plastischer, wenn man das mal gesehen hat, was da läuft. Mehr aus dem Netz gesucht. Also hier sieht man nochmal genau das gleiche Bild. Sie haben also hier den Dendrit oder den Anfang sozusagen der nächsten Nervenzelle, haben hier das Ende des Axons. Da sind noch verschiedene andere Dinge eingezeichnet, Mitochondrien oder so, die zu jeder Zelle gehören. Die hat natürlich den gleichen Aufbau wie jede Zelle, hat ihren eigenes Kraftwerk, mit dem sie laufen kann, betrieben wird. Und Sie sehen hier, dass zum Beispiel Calcium und Natrium eine wichtige Rolle spielen, Kalium auch. Und jetzt kann man sich das sozusagen in der Animation, wenn sie denn läuft, so vorstellen, dass hier ein elektrisches Potenzial ankommt, wodurch eben das Calcium sozusagen reingeht in die Zelle. Daraufhin werden diese Neurotransmitter ausgelöst, die auf der anderen Seite sozusagen aufgenommen werden. Und dadurch wird wieder Aufnahme von Ionen ausgelöst und die führen dazu, dass das Potenzial verändert wird und dass dann ein elektrischer Reiz in der anderen Zelle fortfließt. Also dieses Erzeugen von Potentialdifferenzen passiert logischerweise auf chemischem Weg zuerst mal. Hat man hier gesehen, dass eben positiv geladene Ionen dort rezipiert werden. Also das ist ein relativ komplexer Vorgang. Für uns ist vielleicht ein Interesse, wie schnell das Ganze passiert. Also wenn man den Ablauf anschaut, dann ist das ja ein relativ komplizierter Vorgang zunächst mal. Die Reize, die werden zunächst mal nichts auslösen, und solange sie unterhalb der gewissen Schwellenspannung sind, also das sind elektrische Reize zunächst mal, das ist also hier angezeigt in sogenannten unterschwelligen Reizen, da ändert sich an dem Potenzial nichts. Das wird ein bisschen ausgelenkt und geht wieder zurück. Wir haben hier so ein Membranpotenzial in Millivolt und sehen, dass immerhin 70 Millivolt Differenz ungefähr der Bereich sind, in dem sich das bewegt. Und sobald die Schwellenspannung übersprungen wird, wird wirklich eben eine starke Veränderung des Potenzials ausgelöst. Das heißt, das nennt sich Depolarisation und danach wieder eine Repolarisation, die so ein bisschen überschwappt, bis es wieder ins hohe Potenzial geht. Und wir haben hier so einen Zeitbereich von ganz wenigen Millisekunden, so 2 bis 3 Millisekunden, die so ein Schaltvorgang braucht. Und was auch interessant ist, ist, dass man danach nochmal in der gleichen Größenordnung weitere 2 bis 3 Millisekunden an der Zelle nicht wieder schalten kann, weil die zunächst mal braucht, bis sie das Ruhepotenzial wieder hergestellt hat. Da müssen einfach wieder Ionen durch die Membran durchdiffundieren. Also durchaus eine Geschichte, die einen gewissen Zeitverlauf braucht, die allerdings auch bei verschiedenen Zellen im Körper verschieden ist. Also im Gehirn sind diese Schaltvorgänge deutlich schneller als in der Peripherie. Und dafür hat man dann auch bloß sehr kurze Strecken, die dort überwunden werden natürlich. Das Ganze ist so, dass wir Informationsverarbeitung nur durch diese verschalteten Neuronen betreiben können. Das ist das, was unser Gehirn tut. Die Neuronen sind im Wesentlichen, wesentliche Teile, also auf jeden Fall mindestens 50% schon bei der Geburt vorhanden. Und in den ersten 3 Lebensmonaten fangen die an, sich immer stärker zu verschalten. Das heißt, das Training auf die Umgebung verändert die Struktur, wie nun wirklich diese Verschaltung stattfindet. Wenn mehr Reize da sind, wird auch intensiver verschaltet, als wenn eben das Lebewesen keine Reize von außen kriegt. Das ist schon so ein Hinweis darauf, was Lernen eigentlich sein könnte. Letztlich ist ja alles das, was wir entscheiden, was wir tun, was wir machen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie ein bestimmtes Wort wiedergeben, zum Beispiel eine Frage zu beantworten, führt ja immer letztlich darauf zurück, dass irgendwelche Synapsen in einer bestimmten Art und Weise schalten. Und die Art und Weise, wie die Synapse schaltet, das kann die durchaus in gewissem Sinn selbstständig entscheiden. Das heißt, wenn die eine gewisse Kombination von Reizen aus den benachbarten Zellen kommt, dann kann die Synapse sozusagen in der Kombination durchschalten oder auch nicht. Und es gibt auch andere Reize, die sogar das Durchschalten verhindern können, so eine Art logische Negation. Und an der Stelle sozusagen, wo die Synapsen trainiert werden und wo die Verbindungen zwischen den Synapsen entstehen, das ist die Stelle, an der die Informationsverarbeitung passiert. Und was man weiß, ist, dass sich das sowohl die Struktur der Vernetzung verändert über die Zeit, dass die sozusagen dichter zusammenwachsen, als auch, dass sich das Verhalten verändert, dass die Synapsen über die Zeit eben auf die gleiche Reizkombination verschieden schalten können. Und das vermutet man, dass das wohl sowas wie das Lernen tatsächlich ist. Das heißt, man kann zeigen, dass ein Training die Reizweiterleitung in einer bestimmten Verbindung stärken kann. Und dass, wenn man diese Verbindung dann nicht mehr weiter gebraucht, dass die Reizweiterleitung auch schwächer wird. Das heißt, dass unser Nervensystem sich sozusagen trainieren kann auf bestimmte Reizweiterleitungen und damit auf bestimmte Synapsenverhalten. Das gibt schon eine gewisse Vorstellung davon, wie das bei ganz einfachen Dingen ist, wo man wirklich so ein Reizreaktionsschema hat. Ich muss gleich da ein bisschen vorwarnen, natürlich, wenn Sie jetzt irgendwie eine Sprache lernen oder Programmieren lernen oder so, das ist schon mal noch ein Stückchen komplexer und dementsprechend auch ein bisschen schlechter verstanden. Aber zunächst mal hat man da schon einen ganz guten Hinweis drauf, was das ist, und hat so gut verstanden, dass man diese einfachen Trainingsreizreaktionseffekte ja auch technisch simulieren kann. Also da, wer kennt denn neuronale Netze? Also ein technisches System, ja, gar nicht so viele. Also das ist eine Computersimulation, Hardware- oder Software-Simulation eben von so einem Netz von Neuronen. Und damit kann man eine ganze Menge erreichen. Habe ich gleich auch nochmal ein bisschen mehr dazu. Ich habe mal eine Pressemeldung gesucht, weil da schöne Bildchen dran waren. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat, wo eben wirklich nochmal gesagt wird von der Konkurrenzuni hier: Lernen ist Nervenzellentraining, das heißt, ein Muskel, der wächst durch stete Beanspruchung. So ist es auch, dass man im Gehirn die zuständigen Bereiche, die einen bestimmten Reiz verarbeiten, dass man die wirklich trainieren kann. Und das ist so, dass das messbar ist, dass man es beobachten kann, dass man es physisch wirklich sozusagen sieht. Also man kann mit Kernspintomographie die Aktivität von Nervenzellen heutzutage messen, ohne dass man da irgendwie in das Gehirn rein müsste, in irgendwelche Elektroden einpflanzen, sondern ganz einfach von außen beobachten. Und man kann zeigen, dass sozusagen die Synapsen ihre Übertragungseigenschaften verbessern, wenn Lernvorgänge passieren. Da gibt es, glaube ich, gleich noch ein Bild dazu, wo man sieht, was das für ein Beispiel war oder an dem das gemessen worden ist. Ähnliche Sachen sind hier an der Uni auch gemessen worden. Ich habe auch mit Kollegen aus der Neurobiologie gesprochen, die wirklich sagen, man kann buchstäblich physisch messen, wie sich die Gehirnsubstanz sozusagen verändert in ihrer Struktur durch Lernvorgänge. Was interessant ist, ist, dass das durchaus beim erwachsenen Menschen auch passiert. Nicht so, dass jetzt das irgendwie, das ist natürlich schon besonders stark im Jugendalter, aber in jedem Alter eigentlich können diese Reorganisationsprozesse stattfinden, dass die relativ schnell gehen, dass man also innerhalb von ein paar Stunden oder einem Tag sogar was beobachten kann und dass das relativ große Bereiche auch sind, also Millimeter oder sogar Zentimeter groß im Gehirn, die von solchen Vorgängen betroffen sind. Also das Beispiel, das die gemacht haben, woran man das ganz schön sehen kann, ist eben so ein einfaches Reizreaktionsschema oder eigentlich bloß Reizerkennungsschema. Es geht um Punkte an der Fingerkuppe, die zu erkennen. Das sind Nadeln, die die Fingerkuppe reizen. Und die Frage ist, wenn die zu dicht beisammen sind, dann kann ich nicht mehr die zwei Reize separat wahrnehmen, sondern nehme das sozusagen als einen Punkt wahr. Wenn sie weit auseinander sind, sind es eindeutig zwei Punkte. Und Das Training hat darauf sozusagen abgezielt, den kleineren Reizabstand fühlbar zu machen, indem man eben generell eigentlich die Fingerkuppe sensibilisiert hat mit Nadeln und irgendwie auch die Aufmerksamkeit auf diese Aufgabe sozusagen mehr gelenkt hat. Das sind jetzt zwei Bildchen, die es da gibt. Das eine ist, das ist ein bisschen vielleicht irritierend, das dort oben ist nach, also was oben ist, aber trotzdem ist es nach dem Lernen und das unten ist der Grundzustand, also die rote Kurve ist die danach. Und man sieht, dass dass relativ geringe Abstände jetzt erkannt werden schon, wahrgenommen werden, während vorher eben das bis zu fast einem Millimeter einfach nicht wahrgenommen wurde. Jetzt geht es fast bei Null schon an und beim halben Millimeter wird es ganz deutlich erkannt. Das ist der eine Effekt, das heißt, es hat Lernen stattgefunden. Und das andere sind eben Bilder aus der Tomographie, wo man sieht, vorher war das also ein winzig kleiner Bereich, der gereizt worden ist und in dem Aktivität stattgefunden hat. Und der hat sich einfach stark vergrößert. Da ist also mehr passiert, mehr im Gehirn für diese Informationsverarbeitung. Das heißt, es ist eine ganz physische Sache, die da passiert. Und das Lernen ist also insofern recht greifbar. Man kann es natürlich, wie gesagt, auch simulieren. Gerade diese einfachen Effekte, wo man sagt, man hat ein gewisses Reizmuster und will das erkennen, klassifizieren. Das sind im Prinzip, geht mit Software am einfachsten, man hat so eine Art Matrix, wo man Eingabe- und Ausgabevariablen miteinander verbindet, die Werte von Ausgabevariablen ausrechnet, abhängig von Eingabevariablen. Und in der Matrix gibt es veränderliche Übergangsgewichte. Und dann kann man verschiedene Algorithmen sich überlegen, wie sich diese Gewichte verändern, abhängig davon, welche Eingabesignale da sind und ob eben bestimmtes Feedback passiert. Und solche Systeme werden technisch auch angewendet für Mustererkennung, also für Spracherkennung zum Beispiel oder für Erkennung von Handschriften, ähnlichen Systemen. Da kommt das häufig vor. Und interessant ist schon, dass jetzt bei diesen technischen Systemen schon verschiedene Lernsituationen existieren. Das heißt, diese Dinger, das sind ja eigentlich bloß Algorithmen, auch die muss man unterrichten sozusagen, wenn man die trainieren muss. Und da gibt es drei verschiedene Arten von Lernen und die wenn wir feststellen, irgendwie nächste oder übernächste Vorlesung, haben relativ viel Ähnlichkeit mit dem auch, was wir beim menschlichen Lernen so an Strategien haben. Das eine ist das überwachte Lernen, Supervised Learning. Das heißt, es gibt einen externen Lehrer, also kann auch wieder ein anderer Algorithmus sein oder ein Mensch, der für ein Eingabemuster das korrekte Ausgabemuster gibt. Also stellen Sie sich mal vor, es geht einfach darum, Buchstaben zu erkennen, der Handschriftenerkennung und wenn also da ein Eingabemuster da ist, dann weiß ich ja, welcher Buchstabe das sein soll und gebe dann den richtigen Buchstaben als Feedback und das System soll sozusagen darauf trainiert werden, dass es die Buchstaben erkennt. Bestärkendes Lernen, Reinforced Learning geht so, dass das System die Antwort selber finden muss, also die Antwort nicht vorgegeben bekommt, aber eine Information kriegt, ob die Antwort, die es gerade berechnet hat, die richtige war. Das ist also die einzige Information, sozusagen nur eine binäre Information. Und das Dritte, was wir haben, ist, dass das System eigentlich gar keinen Lehrer kennt, sondern einfach aufgrund einer Vielzahl von Eingabemustern versucht, sich zu organisieren, sich zu reorganisieren und so eine Klassifikation zu erstellen und sozusagen festzustellen, das sind Dinge, die sind so ähnlich in einer bestimmten Struktur, dass das vielleicht ein gemeinsames Ding ist. Das wird dann nicht erkennen, dass das ein A ist, aber wird vielleicht trotzdem die A's von den M's unterscheiden können. Das sind einfach zwei verschiedene Muster, die ich dort gekriegt habe. Ja, das ist ganz allgemein dieses neuronale Netz sozusagen. Uns interessiert natürlich am allermeisten die Stelle, wo ganz viele Neuronen beisammen sind, nämlich das Gehirn. Und da ist mal ein Bild von dem Gehirn, in dem man nun ganz wesentliche Teile sieht, nämlich der allergrößte Teil, dieser schöne große bunte Teil da oben, das sogenannte Großhirn, mit dem wir am meisten zu tun haben hier in der Uni, ganz bestimmt, wo die Informationsverarbeitung stattfindet, Gedächtnis, Bewusstsein, Intellekt. Das ist ein relativ junges Gehirn sozusagen, das ist also nur im Sinn der Evolution relativ spät entstanden ist, das bei Menschen extrem stark ausgeprägt ist und nur bei wenigen anderen Lebewesen so stark ist wie beim Menschen. Das ist aber nur ein Teil. Es gibt zwei weitere Gehirnteile, die da fast untergehen beim menschlichen Gehirn in ihrer Darstellung. Wenn Sie jetzt irgendwie ein Reptil oder so das Gehirn anschauen, dann ist das Verhältnis ein ganz anderes. nämlich das Stammhirn und das Kleinhirn. Hier steht nochmal, wofür die gut sind. Die brauchen wir natürlich auch alle. Also das Stammhirn, das reptilische Gehirn, ist einfach für die für die Grundfunktionen unseres Körpers, also für Kreislaufatmung und Ähnliches, zuständig. An dem verändert man nicht viel, das lernt auch nicht viel. Es ist auch, denke ich, beeinflussbar, aber sehr, sehr schwer und langsam. Das aus gutem Grund natürlich auch. Das sind ja Funktionen, die man möglichst stabil halten will. Das Kleinhirn ist für auch sehr niedrig, sozusagen im Sinn von der Schichtenarchitektur, sehr niedrig angesiedelte Funktionen zuständig, zum Beispiel Bewegungskoordination, Muskelspannung, Gleichgewicht. Ist bei Menschen auch natürlich trainingsfähig, wie man merkt daran, dass man zum Beispiel das Laufen lernen kann, das aufrecht stehen. Aber das sind Dinge, die eigentlich jetzt für uns nicht wirklich im Zentrum unserer weiteren Betrachtungen stehen. Uns interessiert vor allem natürlich dieses Großhirn, was, wie man sieht, nochmal zerfällt in verschiedene Dinge, die sich Lappen nennen, also in verschiedene Teile, also vorne und am Scheitel und hinten mit Schläfen, was jetzt für uns nicht so furchtbar wichtig ist. Also dass das sozusagen um das gesamte, um den gesamten Schädel rum sich sozusagen um die Kernteile des Gehirns anordnet. Was interessant ist, das war jetzt in dem Bild gar nicht zu sehen, wir haben ja hier das Stammhirn, das Kleinhirn und das Großhirn und da irgendwo innen drin verdeckt, sozusagen überdeckt von dem Großhirn, ist noch was, das sich ein Zwischenhirn nennt. Da sind die wesentlichen Teile hier angegeben, Hypophyse, Hypothalamus und Thalamus. Der Hypothalamus und die Hypophyse sind für uns nicht wesentlich, allerdings gibt es schon einen Hinweis darauf, welche Art von Funktionen an der Stelle verortet sind. Das heißt, da geht es um Hormonfunktionen. Die Hypophyse ist wirklich auch eine Hormondrüse. Und es geht um die Steuerung des vegetativen Systems, auch um Stoffwechsel, um Sexualfunktionen. Es geht generell um Emotionen und Stimmungen in dem Bereich. Das heißt, der Thalamus, der sitzt da mitten in dieser Umgebung sozusagen von unseren organischen Systemen, die mit Emotionen zu tun haben. Das ist nochmal ein Bild, in dem man das auch so nochmal ganz deutlich sieht. Also da gibt es zwei Systeme, die vorher nicht da waren auf dem anderen Bild, nämlich diese Amygdala, der Mandelkern, und dieser Zingulus, oder Zingulum heißt das Ding, von denen es heißt, dass die mit Emotionen, zum Beispiel mit Angst und Ähnlichem zu tun haben. Und die sitzen wirklich um diesen Thalamus rum und interagieren auch mit dem. Und das Interessante ist, dass der Thalamus an der Stelle sitzt, wo die Sinnesreize letztlich ins Großhirn kommen. Das heißt, wir haben, das heißt auch so Wächter oder Tor zum Großhirn. Das heißt, wir haben genau an der Stelle, wo sozusagen die Kerninformationsverarbeitung passiert, die wir zum Beispiel beim Lernen brauchen, wenn wir so irgendwas sehen oder hören und das abspeichern wollen oder umgekehrt, was wiedergeben wollen, haben wir sozusagen immer einen Einfluss dieses Thalamus, der stark emotional orientiert ist. Das heißt, die Aufnahme von Sinnesreizen wird immer emotional gefärbt. Auch die Aufmerksamkeit, die Wachheit ist in dem Thalamus. Interessanterweise geht auch die Riechbahn dahin, was möglicherweise damit zu tun hat, dass zum Beispiel Gerüche ganz stark Erinnerungen triggern können. Was ich damit bloß sagen will, ist, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die schwer steuerbar und beeinflussbar sind, die aber eine ganz, ganz wesentliche Rolle für die Lernvorgänge offensichtlich haben. Das heißt, ob ein Lernvorgang oder ein Prüfungsvorgang in einer entspannten, positiven Stimmung stattfindet oder unter Angstgefühlen, kann bei sonst gleichen Bedingungen dramatische Unterschiede ausmachen. Allein aufgrund dieser Physiologie ist das irgendwie schon ziemlich offensichtlich. Und hat natürlich letztlich auch Auswirkungen darauf, wie Lernvorgänge gestaltet werden sollten. Und wenn man jetzt an die klassischen Multimedia-Lerner denkt, die Leute, die Multimedia-Lernsysteme favorisieren, dann sagen die unter anderem, also da gab es auch mit dem schönen Buch von Fester, das ich da immer wieder zitiere, gab es auch immer Beispiele dafür, wenn eben Lerner sozusagen hier keine Blockaden aufbaut, dann lernt er besser und ein Multimedia-System kann vielleicht mit schönen Bildern, mit angenehmen Klängen, mit Illustrationen eine positive Grundstimmung schaffen und dadurch das Lernen erleichtern. Das ist ein bisschen kurz gesagt, aber ist eine Argumentation, die verwendet wird. So richtig belegen kann man das nicht. Und es ist auch nicht so, dass wirklich Multimedia an sich gleich das Lernen verbessert. Aber es ist zumindest mal ein Hinweis darauf, dass da zumindest Zusammenhänge gibt. Das Gehirn ist natürlich ein großes System, wo man sich so ein bisschen fragt, gibt es denn Teilbereiche, die bestimmte Dinge tun? Und diese sozusagen Kartierung des Gehirns ist so, so ein Hobby, das die Biologen über lange Zeit betrieben haben. Man kann sich da sehr darüber streiten, ob das wirklich sinnvoll ist. Also es gibt tatsächlich in der Vergangenheit wirklich Gehirnlandkarten, also zum Beispiel Brodmann-Areale hießen die Dinger, wo man wirklich versucht hat, einzelne Gefühle sogar und ganz spezifische Funktionen des Gehirns an einer Stelle zu verorten. Das ist vermutlich ziemlich irreführend. Andererseits ist es so, dass es natürlich Bereiche gibt, von denen man beweisen kann, dass die bestimmte Funktionen vorwiegend übernehmen. Also man kann ein Hörzentrum identifizieren, man kann ein Augenfeld identifizieren, einen sensomotorischen Bereich identifizieren. Das merkt man einfach daran, dass wenn bei einem Menschen zum Beispiel durch einen Unfall oder so oder durch einen Tumor, einen Gehirntumor, dieser Bereich verletzt wird, Blutungen, was es alles gibt, unangenehmen Dingen, dass man dann sieht, welche Funktionen fallen aus. Und das ist tatsächlich schon so, dass es Zusammenhänge gibt zwischen den Regionen, die sind auch über die Menschen die gleichen, die nur eine bestimmte Funktion steuern. Andererseits ist das Gehirn auch sehr gut darin, die Dinge zu substituieren, also eine andere Region dafür einzusetzen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Was also gerade bei Schlaganfallpatienten ja zum Beispiel ganz offensichtlich gut zu beobachten ist, wenn der nicht allzu schlimm war. Das heißt, zu sagen, das Gehirn ist strikt nach Funktionen aufgebaut, ist garantiert falsch. Das hat so eine gewisse Standardstruktur, aber irgendwie Gefühle irgendwo zu verorten, geht garantiert nicht. Und es ist auch, wenn man diese Tomografieaufnahmen anschaut, so, dass bei den allermeisten Dingen, die wir tun, eben nicht bloß eine spezifische Stelle im Gehirn aktiviert wird, sondern doch das gesamte Gehirn aktiv ist und eben bloß bestimmte Bereiche, wie man es vorher jetzt bei den Fingerspitzen gesehen hat, eben besonders intensiv gerade arbeiten. Das Ganze ist ein komplexes System, habe ich gesagt, und in dem passieren auch ganz verschiedene Algorithmen, sozusagen, wenn man als Informatiker draufschaut, hochparallele Algorithmen und sehr sequentielle Algorithmen. Wir haben zum Beispiel für die Sprache offensichtlich ganz viele verschiedene Systeme, die zusammenarbeiten, also mehrere Sprachzentren. Wir haben für die visuelle Verarbeitung auch verschiedenste Zentren im Gehirn, die zusammenarbeiten. Und die müssen sozusagen, die verarbeiten die Information parallel und müssen dann sozusagen sich einigen auf eine gewisse Wahrnehmung dessen, was die Realität ist. Dass das bei Weitem was anderes ist, als jetzt zum Beispiel eine Fotokamera oder ein Tonbandgerät, das über ein Mikrofon aufnimmt, das merken wir eigentlich selber im Alltag die ganze Zeit oder wir merken es eben nicht. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Also gut, dass man Netzhautblindheit ausgleichen kann, das merken die meisten Gott sei Dank nicht, aber das ist tatsächlich beobachtbar. Was wir tatsächlich haben, ist, dass unsere Augen, Sie kennen das vielleicht noch aus unseren Einführungsvorlesungen, dass unsere Augen ja permanent springen und dauernd Zitterbewegungen ausführen, weil wir letztlich dann auch einen viel besseren Kontrast haben von Reizen. Das heißt, wir sehen die Bewegungen dann und das merken wir überhaupt nicht, dass unsere Augen dauernd, unser Fokus dauernd springt von einem Punkt zum anderen, die sogenannten Sakkaden. Und was wir auch überhaupt nicht wahrnehmen, außer vielleicht, wenn wir mal ganz besonders geblendet werden oder so, ist, dass ja unsere Sehzellen hinter den Blutgefäßen sitzen, die die Netzhaut versorgen. Das heißt, eigentlich haben wir die ganze Zeit den Schatten unserer Blutgefäße auf der Netzhaut und da sieht man eigentlich nicht richtig, da sind Schatten drin. Die werden auch komplett ausgeblendet, die nehmen wir, wenn wir uns so umschauen, nicht wahr. Wir haben ein ganz klares und nicht irgendwie von so einem Geäder durchzogenes Bild. Das heißt, das Bild, das wir sehen, ist eigentlich errechnet, komplett errechnet im Gehirn, aufgrund von doch ziemlich vergleichsweise begrenzten Sinnesreizen, die auch eine Menge Fehler beinhalten, die da ausgeblendet werden. Also zum Beispiel Blutgefäßschatten oder auch dieser Effekt, dass ja unser Fokus bloß auf einem ganz kleinen Bereich irgendwo im Gesichtsfeld ist und immer rumspringt und wir trotzdem ein Gesamtbild daraus konstruieren. Und das macht natürlich so ein bisschen eine schwierige Situation, wenn man nun unterrichten will, wenn man was lernen will, wenn man was beobachten will, genau beobachten will, weil wir dem letztlich, was unsere Sinneswahrnehmung tut, nicht wirklich trauen können. Da gibt es so verschiedene Effekte. Also das zum Beispiel ist so ein immer ein schönes Spiel mit optischen Illusionen. Ich weiß nicht, wer sieht denn was bei diesem Bild hier? Zunächst mal sieht man natürlich schwarze Blöcke, aber sieht noch jemand was anderes? Ja? Genau, da steht in weiß Lift. Und das Interessante ist, wenn Sie vorher schwarze Blöcke gesehen haben und jetzt hat Ihnen jemand gesagt, dass da Lift steht, dann fällt es Ihnen schon fast richtig schwer, diese Blöcke wieder zu sehen, weil Sie auf einmal bloß noch diesen Lift lesen, sich das sozusagen in den Vordergrund schiebt. Das heißt, unsere Wahrnehmung springt in einem Moment plötzlich um und sieht das Bild ganz anders, interpretiert das ganz anders. Jemand, der unsere Schrift nicht kennt, würde das natürlich komplett anders sehen wieder. Der könnte den Lift nur nach einem langen Training erkennen. Das heißt, es ist einfach nicht ganz so offensichtlich, was man wahrnimmt. Da braucht man nichts dazu fragen. Das ist so eine Geschichte, die in sich widersprüchlich ist, so ein Objekt. Ja, da kommt letztlich unsere 3D-Wahrnehmung ins Spiel. Wir versuchen, das Ding dreidimensional zu interpretieren, obwohl es als zweidimensionales Objekt durchaus Sinn macht. Als dreidimensionales geht es nicht wirklich. Aber das ist auch wieder ein Effekt, wo man sieht, dass unser Gehirn eben permanent versucht, Konstruktionen zu bauen. Immer interpretiert, immer versucht, das mit dem Vorwissen auch irgendwie zusammenzubringen und sich damit manchmal auch sozusagen selber ein Bein stellt. Wenn man das sagen kann, dass im Gehirn sich ein Bein stellt, na egal. Das ist ein Tier, hat große Ähnlichkeiten mit einem Elefanten, bloß man kommt in größere Schwierigkeiten, wenn man versucht, seine Beine zu zählen. Das ist also ganz ähnlich wie dieses dreidimensionale Objekt da oben. Es sind ja Strukturen da, die sozusagen aus denen wir irgendwie versuchen, mit dem, was wir gewöhnt sind, Schlussfolgerungen zu ziehen. Und diese Schlussfolgerungen passen aber eigentlich nicht wirklich zu der Wahrnehmung, die tatsächlich da ist. Das kennen vielleicht manche aus der Mensch-Maschine-Interaktion. In beiden Bildern ist sozusagen ein Ausreißer dabei. Die sind alle ganz ähnlich, diese Elemente, und als ein Ausreißer dabei. Bei dem linken, ich habe jetzt schon gerade darauf gedeutet, das ist extrem schwierig, den zu übersehen. Und die allermeisten Leute sehen das sofort. Da passiert sowas wie parallele Informationsverarbeitung. In dem rechten Bild ist auch ein Ausreißer drin. Den zu finden ist mühsamer, oder? Hat ihn jeder gesehen? Also man muss suchen. Da ist so ein Ding, das mit der Spitze nach oben ist, statt mit der Spitze nach unten. Das ist ganz interessant. Eigentlich ist der Unterschied zwischen den beiden Bildern ja nicht so gravierend. Einmal ist ein Strich, das andere Mal sind es zwei Striche. Und eigentlich ist der Unterschied hier sogar ein größerer, weil eben die beiden Striche verkehrt sind. Und hier ist ja bloß ein ganz kleiner Winkel verändert. Trotzdem ist es so, dass wir kein Problem haben, hier mit das Phänomen nennt sich präattentive Wahrnehmung, sofort und ohne zu zögern diese Änderung zu sehen. Das heißt, da ist ein sehr niedrig angesiedeltes, paralleles Informationsverarbeitungssystem aktiv, das uns das sofort rausfiltert, die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Während das rechts attentive Informationsverarbeitung ist, das heißt, wir müssen das Bild mühsam Schritt für Schritt analysieren, um das zu finden, weil eine gewisse Grundkomplexität schon mal da ist. Das sind vermutlich Mechanismen, die unser Körper ausgebildet hat, um zu überleben, weil wir vielleicht in der Umgebung irgendwelche Gefahren, wenn irgendwas sich auf uns zubewegt, was gefährlich ist oder so, schnell erkennen können muss. Darum haben wir dieses schnelle System. Und dann bei anderen Dingen, wo man eben genauer hinschauen muss, funktioniert das mit erheblich höherem Zeitaufwand. Es ist auch so, dass die Skalierbarkeit eine ganz andere ist. Also das links ist diese parallele Verarbeitung, präattentive Verarbeitung. Das ist relativ egal, wie viele Strichlein Sie da auf dem Bild haben, die ablenken. Sie sehen trotzdem den Ausreißer sehr schnell, während das rechts, je mehr Störinformation da ist, umso mühsamer und langwieriger wird. Also das sind ein paar Beispiele, woran man wirklich sieht, dass das eben unsere Wahrnehmung schon mal allein ein höchst komplexes System ist, das bei Weitem nicht so simpel funktioniert. Hier wird ein Bild, aber so wie wir das beim Nürnberger Trichter hatten, ne, wird so ein Bild von außen ins Gehirn reinprojiziert und das war's. Jetzt habe ich vorher schon über bestimmte Bereiche im Gehirn gesprochen. Da gibt es natürlich eine Theorie, die sehr bekannt und berühmt ist mit der sogenannten Theorie der linken und rechten Gehirnshälften, also linkshemisphärische und rechtshemisphärische Funktionen des Gehirns. Hat bestimmt schon mal jeder irgendwie gehört. Hier ist ein Bild, das noch zusätzlich in zwei andere Dimensionen auseinandernimmt, nämlich in das zerebrale und das limbische System, also mehr das Denken und mehr das Verhalten. Also auf der linken Seite des Gehirns nimmt man an, logisches Denken, rationales Denken, analytisches Denken, Rechnen und strukturiertes Verhalten, kontrolliertes, geplantes und organisiertes Verhalten. Auf der rechten Seite nimmt man eher sozusagen die intuitiven Gedanken an, ganzheitliches Arbeiten, Ideen, Konzepte beim Denken und beim Verhalten solche Dinge wie Empathie, also Mitfühlen, Musikalität, Emotionalität und so weiter. Dass das tatsächlich irgendwie Unterschiede gibt in der Spezialisierung der beiden Gehirnhälften, das ist relativ offensichtlich. Also es gab schon ziemlich lang her, die Jahreszahl habe ich jetzt gar nicht da, von Sperry war das, ein Experimente mit Split-Brain-Patienten. Also es gibt im Gehirn einen relativ kleinen Bereich, einen sogenannten Balken, der die linke und rechte Gehirnhälfte verbindet. Und der kann getrennt sein. Also der kann durch Unfall getrennt sein. Oder es ist mal in der Vergangenheit auch als Therapie versucht worden, diesen Balken zu trennen, chirurgisch. Insbesondere bei Epilepsie-Patienten, weil man festgestellt hat, dass das in gewissen Fällen eine Erleichterung der Symptome bringt, was man heutzutage nicht mehr macht, weil es da andere Methoden gibt. Aber auf jeden Fall hatte man diese Patienten eben mal, bei denen der Balken durchtrennt war, und hat mit denen Experimente gemacht. Und da passieren zum Beispiel solche Dinge, dass Patienten ein in der linken Bildhälfte ein angeordnetes Bild von einem Wort erkennen können und dieses Wort auch in ihrer Sprache, die sie können, nachschreiben können. Sie können es aber nicht lesen, sie können das nicht sagen, welches Wort das ist. Sie können es komplett reproduzieren, aber können es nicht verstehen, sozusagen. Jetzt muss man nur wissen, dass die ganze Geschichte seitenverkehrt ist. Also was in der linken Körperhälfte passiert, das wird von der rechten Gehirnhälfte gesteuert und umgekehrt. Und das bedeutet, dass die sozusagen die Wahrnehmung und das Nachfahren, was ja doch eine relativ einfühlsame vergleichsweise noch Geschichte ist, wo man eben mit Bewegung drin hat und also nicht so sehr aufs Denken und Analysieren bezogen ist. Das konnten die, aber verstehen, was wirklich Sprache und Analyse bedeutet, konnten sie nicht. Das ist also einer der Hinweise, die man so als Beleg dafür nimmt, dass es tatsächlich sozusagen das Denken, eine Sprache auf der linken Seite des Gehirns verortet ist und nicht auf der rechten Seite. Die rechte Seite war die einzige, die da jetzt zuständig war, sozusagen für das Nachmalen von dem Wort. Dann liest man immer so tolle Sachen. Alle Lernmethoden müssen so strukturiert sein, dass sie eine Beteiligung beider Gehirnhälften zulassen, um das gesamte Gehirn zu beschäftigen. Ich will das jetzt auch nicht, kann nicht viel dazu sagen, ob das wirklich stimmt. Es ist zumindest mal eine Theorie, die man immer wieder trifft. Es ist mit Sicherheit eine starke Vereinfachung, weil es auch da wieder wir wissen ja, dass das Gehirn andere Funktionen substituieren kann. Es ist vielleicht auch nicht so schlimm, wenn was bloß nur in einem Bereich des Gehirns verarbeitet wird. Also kann man sich lang darüber streiten, aber es ist sozusagen eine Aussage, die man immer mal wieder trifft. Was offensichtlich eine gewisse Wahrheit beinhaltet, aber jetzt nicht so ist, dass es auf der physiologischen Ebene wirklich zu finden ist, sondern eher eine Theorie aus der Psychologie ist der Unterschied zwischen verbalen und nichtverbalen Prozessen, die wir bei der Wahrnehmung und auch bei der weiteren Informationsverarbeitung haben. Und nachdem wir uns hier mit Multimedia befassen wollen, ist das natürlich ein hochinteressantes Thema für uns und das wird uns auch immer wieder beschäftigen. Das geht auf Alan Pavio 1971 zurück, oder gab es schon vorher auch, aber der ist der berühmteste Name dazu, der zwei Systeme zur Informationsverarbeitung postuliert hat, die auch wieder mit dieser linken und rechten Hemisphäre Gehirnhälfte in Assoziation gebracht hat, wenn man sich ein bisschen streiten kann. Aber wenn Sie an diesen Split-Brain-Patienten denken, der eben das Lesen mit seiner linken Gehirnhälfte nicht konnte, sondern aber das Bild nachmalen konnte mit der rechten Gehirnhälfte, dann deutet das natürlich darauf hin, dass das so vielleicht schon in gewissem Sinn existiert, diese Unterscheidung. Also deswegen verortet man das verbale System eher auf der linken Hemisphäre, da geht es ums Lesen, ums Hören. Und der hat den Begriff der Logogene geprägt, sozusagen für Einheiten, sozusagen Atome unserer Wahrnehmung, die im sprachlichen Bereich sind. Dort wird vorwiegend sequenziell verarbeitet, weil es auch ganz stark natürlich auf den akustischen Kanal geht, der sowieso immer auf zeitliche Abfolge angewiesen ist. In dem visuellen System, da haben wir natürlich die Möglichkeit, gleichzeitig viel mehr wahrzunehmen, synchron wahrzunehmen. Dort ist vor allem eben das Sehen angesiedelt. Man sagt aber auch Riechen, Schmecken und Tasten, wäre in diesem imaginalen System in der rechten Hemisphäre. Und dort werden sozusagen Bildkonstruktionen gemacht, Imagine hat er die genannt. Und unsere Informationsverarbeitung scheint permanent Querbeziehungen zwischen den beiden herzustellen. Das heißt, wenn ich das Bild von einem Baum erkenne, als im nichtverbalen Bereich, dann versuche ich eine Beziehung zwischen meinem Begriffsgerüst, meinem Begriffsvorrat, meiner Welt an Konzepten zu bauen, wo das Wort Baum damit assoziiert wird. Und umgekehrt, wenn ich das Wort Baum höre in der Sprache, die ich kenne, dann versuche ich zu diesem Vorrat an Imagenen sozusagen eine Verbindung herzustellen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man nun einfach Behaltenstests macht, ob man jetzt bestimmte Informationen sich merken kann oder nicht, ganz einfach, ob man die wiedergeben kann, dann werden Bilder in der Regel besser behalten als verbale Begriffe, was jetzt fürs Multimedia-Lernen auch natürlich eine interessante Sache ist. Man vermutet, dass das damit zusammenhängt, dass diese Bilder eben automatisch sozusagen eine zweite Kodierung in dem anderen System nach sich ziehen, dem verbalen System, während das verbale System, eine Doppelkodierung im nichtverbalen System, nicht unbedingt ausgeprägt ist, nicht immer bei allen Menschen auch so passiert. Aber das ist zumindest auch ein Beweis, oder nicht ein Beweis, ein Hinweis darauf, dass wenn man das richtig macht, dass man die beiden Systeme optimal anspricht, dass man damit die Behaltensleistung, Lernleistung insgesamt verbessern könnte. Ja, jetzt haben wir es mit Bildern und Ton zu tun gehabt und da gibt es ja so schöne Sachen, also dieser Frederik Fester, den ich schon ein paar Mal zitiert habe, der hier in München ist irgendwie sehr engagiert und denke ich irgendwie auch als Pionier sich für moderne Lernverfahren eingesetzt hat, insbesondere auch für computergestützte. Der hat eben eine ganze Reihe von interessanten Dingen gemacht, zum Beispiel Lerntypen aufgestellt. Also wenn Sie das, ich glaube, die findet man auch im Netz immer noch, diese Tests, da kann man also feststellen, bin ich ein auditiver Lerntyp, ein visueller Lerntyp, ein kommunikativer Lerntyp oder ein motorischer Lerntyp. Das ist also gerade mit auditiv und visuell, das geht auch weit in die Folklore sozusagen rein. Die Lernpsychologie heutzutage sieht diese vier Lerntypen eigentlich nicht mehr. Es gibt Mischformen, es ist viel komplexer. Es ist allerdings so, dass es tatsächlich, das kann man schon belegen, dass es Menschen gibt, die stärker einen visuelle Vorliebe haben, stärker eine verbale Vorliebe. Das ist tatsächlich so. Das weiß wahrscheinlich auch jeder von sich, ob es ihm was hilft, wenn er ein Bild zu einem Lernstoff kriegt oder nicht. Das manche können ohne das Bild fast nicht verstehen und anderen ist es egal, ob da ein Bild dabei ist. Also das gibt es tatsächlich. Aber dass man so strikt Lerntypen klassifizieren kann, das ist relativ komplex. Es gibt eine andere Klassifikation, die mehr sozusagen auf die Systematik des Vorgehens geht, die relativ ein bisschen besser abgesichert ist, wo es um die Art und Weise geht, wie jetzt jemand versucht, in der Situation vorzugehen, auch beim Lernen vorzugehen, indem er zum Beispiel versucht, verschiedene Pfade zu verfolgen und dann zu sagen, das ist aus den verschiedenen Perspektiven das Optimum, das ist ein sogenannter Divergierer, der viele Optionen haben will und zwischen denen entscheiden. Ein Assimilierer ist jemand, der ganz stark mit Induktion arbeitet, das heißt, der beobachtet, schaut, wie die Dinge passieren, versucht eine Verallgemeinerung daraus zu finden, ein abstraktes Begriffskonzept. Ein Konvergierer, der denkt sich zuerst mal die Begriffskonzepte aus, macht sich so eine Art Modell und versucht dann zu schauen, ob dieses Modell stimmt, indem er praktisch dann, wenn er sich ausgedacht hat, das müsste ja dann so sein, das dann in der Praxis untersucht, ob das so ist. Das ist also mehr ein deduktives Verfahren. Und dann gibt es den Praktiker oder Akkommodierer, der einfach zunächst mal ganz tief in die konkrete Erfahrung eintaucht und sich um das Denken und Induktion und Deduktion in erster Linie zunächst mal nicht kümmert, der dadurch aber auch intensiv lernen kann, der einfach durch Learning by Doing, durch Praxiserfahrung letztlich auch irgendwie seine Begriffsbildung schon schafft, aber die nicht sozusagen so stark über ein bewusstes System, über einen bewussten Vorgang. Also diese vier Typen kann man ganz, ganz gut unterscheiden, aber auch da gibt es Mischtypen. Wenn Sie, also das ist der Artikel, in dem das beschrieben wurde, Learning Style Inventory, oder ein Buch ist das, von der Susan Santo. Leider steht in der Version, die im Netz war, ein Link an der Stelle, der falsch ist, der nicht mehr funktioniert. Der ging auf einen Artikel von der Susan Santo. Hier ist ein anderer Artikel von Susan Santo, der auch online jederzeit abrufbar ist. Ich tausche die Folien dann auch noch aus. Relationships between Learning Styles and Online Learning. Das ist sogar noch ein bisschen interessanter als das, was ich da vorher auf dem Link hatte, weil dort wirklich der Bezug zum Online-Learning nochmal angeschaut wird. Und wer sich für sowas interessiert, kann da ganz differenziert nochmal nachlesen. Da gibt es einen ganzen Zoo von verschiedensten Lerntyp- und Lernstilkategorisierungen, von denen man also wirklich nicht sagen kann, die eine ist jetzt die dominierende, die andere nicht. Also die bekannteste und häufigsten zitierte heutzutage ist die von Kolb, aber es gibt eine Reihe anderer auch, die man da sehr schön nachlesen kann. Ja, jetzt haben wir also uns angeschaut, wie unser Gehirn zunächst mal überhaupt funktioniert, wie die Sinneswahrnehmung und Verarbeitung in irgendwelche tiefer liegenden Sinneinheiten funktionieren könnte, was wir Lernen nennen. Wieder mein geliebter Friedrich Fester von 1978. Das ist so ein Satz, der, glaube ich, sich an vielen Stellen eingeprägt hat, auch immer wieder zitiert wird. Je mehr Arten der Erklärung angeboten werden, je mehr Kanäle der Wahrnehmung benutzt werden, wie es bei einem multimedialen Unterricht der Fall wäre, desto fester wird das Wissen verankert, desto vielfältiger wird es verankert und auch verstanden, desto mehr Schüler werden den Wissensstoff begreifen und ihn später auch wieder erinnern. Das ist vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, 78, da waren die Computer noch nicht so furchtbar verbreitet, hat man auch noch große Hoffnungen natürlich darin gesetzt, was man mit denen noch alles Tolles machen kann. Man kann ja auch vieles Tolles machen, wissen wir ja. Aber gerade im Lernen ist es vielleicht doch eine ganz starke Vereinfachung. Aber hat dieser Glaube sozusagen, dass das so einfach wäre, ich brauche die Dinge bloß multimedial präsentieren und schon lernen alle automatisch besser. Dieser Glaube hat auch dazu geführt, dass dann eben Systeme gebaut worden sind, die dann doch nicht den Erfolg hatten und dass dann elektronisches Lernen so ein bisschen auch als Fehlversuch irgendwie eingestuft worden ist an vielen Stellen. Also insofern ist da sozusagen ein Überschießen der Erwartungen passiert und dann eine totale Enttäuschung der Erwartungen und jetzt, oder eine starke Enttäuschung, und jetzt sind wir in einer Situation, wo sich das so über viele, viele Jahre, wenn man fast sagen Jahrzehnte, in einen vernünftigen Bereich sozusagen einpendeln muss. Ja, das dritte große Thema, das wir uns natürlich anschauen müssen, ist das Gedächtnis. Wir haben ja bis jetzt über das Grundprinzipien, Nervensystem, wie das alles verschaltet ist, wie das aufgebaut ist, uns schlau gemacht. Dann haben wir geschaut, wie das Gehirn funktioniert, wie die Wahrnehmung sozusagen im Gehirn ankommt, was da für Strukturen zunächst mal da sind. Aber wir haben nicht so sehr darüber nachgedacht, was eigentlich die Speicherung über die Zeit betrifft, was ja beim Lernen eigentlich ein ganz wesentliches oder das wesentliche Element ist. Also Gedächtnis, Wissen, Lernen und Vergessen. Ich habe da mehrere Literaturquellen auch wieder, also der Holzinger, der ist bekannt, und der Friedrich Fester auch. Das ist ein relativ neues Buch, das ziemlich nett zu lesen ist. Das habe ich gerade jetzt erst in der Vorbereitung für die Vorlesung nochmal gelesen. Kühnel Markovic ist ein recht bekannter Gehirnforscher der letzten Jahre. Falsche Erinnerungen, die Sünden des Gedächtnisses. Das ist einerseits ein ganz aktuelles Lehrbuch in einem gewissen Sinn, weil also alle wesentlichen Theorien, die es so gibt, schön drin nochmal zusammengefasst und erklärt sind. Das ist so ungefähr die erste Hälfte des Buchs. Und die zweite Hälfte befasst sich genau mit dem, was hier als Thema drüber steht, nämlich falsche Erinnerungen. Also sozusagen die Situationen, in denen jemand sich ganz genau an was erinnern kann, was wahrscheinlich doch nicht so war. Also das haben Sie bestimmt schon oft erlebt, so in Streitsituationen mit dem Partner oder mit den Eltern, also dass man sagt, ich habe das doch da und da hingelegt. Ich meine, es muss da gewesen sein oder nicht. Und zwei Leute wissen ganz sicher, dass es da war oder dass es nicht da war und sind sich beide hundertprozentig sicher. Das heißt, die Erinnerungen sind oft sehr falsch irgendwie, täuschen, ja? Gefärbt von allem Möglichen, sind oft Konstruktionen. Und über solche Dinge geht das Buch sehr detailliert, was natürlich jetzt fürs Lernen natürlich auch höchst interessant ist. Und dann weitere Quellen hier, Stangl, Thaler, das sind Österreicher, also Stangl vor allem. Weiß gar nicht, was der Taleb das zweite Name ist oder ein zweiter Autor, also die kennen bloß den Stangl. Das ist ein österreichischer Psychologe, Lernpsychologe, der Arbeitsblätter ins Netz gestellt hat, die auch eine schöne, fast wie ein Lehrbuch, Zusammenfassung zu dem Thema sind. Und das hier ist ganz interessant, vielleicht nachdem wir multimediales Lernen anschauen, das ist ein interaktives System, habe ich auch gerade mal ausprobiert, das noch läuft, mit dem man sich über das Gehirn und seine Funktionen und auch das Gedächtnis sozusagen ja, in interaktiven Lektionen informieren kann. Ja, wie war das mit dem Gedächtnis? Das habe ich natürlich lang versucht schon zu verstehen. Vorher auf diesen Gehirnregionen, da stand irgendwo auch mal Broca's Region. Paul Broca ist also schon relativ lang her, 1824 bis 1880, hat versucht, als erster eigentlich Beschädigung von Gehirnbereichen und Störungen in den Fähigkeiten der Menschen aufeinander sozusagen abzustimmen, hat es insbesondere Sprachstörungen im Zusammenhang mit Beschädigung von Gehirnbereichen untersucht und damit also festgestellt, dass offensichtlich bestimmtes Wissen über Sprache, über Grammatik, über Vokabular irgendwo in dem Gehirn sozusagen physisch verankert ist, weil wenn man das kaputt macht, dann ist auch das weg. Also das ist ganz offensichtlich. Das hat man dann eine Zeit lang übertrieben. Also in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man tatsächlich immer noch daran geglaubt, dass es Gedächtnismoleküle gibt. Da gibt es also, dass das sozusagen irgendwie auskristallisiert in irgendeiner Form das Wissen. Hat einen Artikel, der vermutlich nicht weiter belegbar ist, mal publiziert, in dem man gelerntes Wissen bei Blattwürmern durch Verfüttern übertragen kann, indem man also den schlauen Blattwürmern, dumme Blattwürmer verfüttert und die lernen das dann auch. Was man jetzt nicht ganz zu Ende denken sollte, die New York Times hat dann geschrieben, Eat your professor. Denn das hat sich nicht wirklich sozusagen als tragfähig erwiesen. Wir haben im Prinzip auch vorher schon versucht zu verstehen, wie das geht. Das sind eigentlich vermutlich schon Strukturänderungen im Gehirn, um die es geht. Vielleicht ist es bei Blattwürmern anders, keine Ahnung. Der Hermann Ebbinghaus ist eigentlich der sozusagen der interessanteste Name ist in dem Bereich. Das ist übrigens schön, weil ich habe gerade festgestellt, nachdem das Copyright schon längst abgelaufen ist von den Sachen, der ist ja lang genug tot, kann man diesen Artikel auch ohne weiteres frei, das ganze Buch frei beziehen und das lesen. Das ist jemand, der Gedächtnisforschung im Selbstversuch gemacht hat und sinnlose Silben sich selber beigebracht hat. Der hat einfach experimentiert damit, wie kann ich denn irgendwelche Vokabeln quasi aus einer künstlichen Sprache, irgendwelche sinnlosen Silben, wie kann ich die lernen? Also ich finde es total interessant, weil es doch schon eine ganze Zeit her ist und der auch eine sehr umständliche Sprache für unsere Verhältnisse spricht, aber eben sehr, sehr sorgfältig empirisch gearbeitet hat. Also wenn man anschaut, wie der versucht, die Fehlerquellen auszuschalten, seine Versuche aufzubauen, das ist wirklich sehr beeindruckend. Also das ist der Erste, der das so richtig wissenschaftlich, oder gilt als der Erste, der das so richtig wissenschaftlich und empirisch angegangen hat, zu verstehen, was da passiert. Der hat nicht in dem Sinn ein großes Modell gemacht, der hat eigentlich bloß beobachtet, beschrieben, was passiert. Die Modelle des Gedächtnisses, die sind eigentlich erstaunlich jung, wenn man sich das überlegt. Das ist in den Ende der 60er Jahre, dass man diese Mehrspeichermodelle, wie wir es gleich anschauen werden, angefangen hat zu entwickeln. Und das sogenannte inhaltsbezogene Gedächtnismodell, wo der Markowitsch, von dem das Buch gerade auch mit war, beteiligt ist, das ist tatsächlich erst in der allerletzten Zeit, also irgendwie innerhalb der letzten 20 Jahre entstanden. Vielleicht ein Punkt, der ganz wesentlich ist, da ist immer die Rede von Modellen. Also da muss man jetzt nochmal sauber unterscheiden. Vorher habe ich ja wirklich ein Kernspintomographie-Bild gezeigt und ich habe Gehirn-Schemazeichnungen gezeigt. Ich habe Skizzen aus der Physiologie gezeigt, was also wirklich um den anatomischen Aufbau des Gehirns geht. Da kann man reinschauen und kann sagen, das ist an der und der Stelle der Reiz. Wenn man jetzt über diese Modelle redet, dann ist das so ähnlich, wie wir es schon bei diesem PiView auch hatten, ist das eine andere Ebene. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie das Gehirn aufschrauben könnte, aufmachen könnte und sagen könnte, da sitzt dieses Ultrakurzzeitgedächtnis zum Beispiel, von dem jetzt gleich die Rede sein wird. Das weiß man nicht so genau, so ein bisschen. Das Wesentliche ist, es ist ein Denkmodell, ein Erklärungsmodell, von dem man weiß, dass die Art und Weise, wie unser Verhalten tatsächlich stattfindet, dass sich das konsistent damit verhält. Also es ist so wie in der Naturwissenschaft, Ich finde diesen Satz, der ist so zentral einfach für unsere westliche naturwissenschaftliche Vorstellung, dass man den nicht oft genug lesen und sich bewusst machen kann. Von Heinrich Hertz stammt der: Wir machen uns Modelle, innere Scheinbilder, hat er gesagt, oder Symbole der äußeren Gegenstände. Und zwar machen wir sie von solcher Art, dass die denknotwendigen Folgen der Bilder stets Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der Gegenstände. Das heißt, wir bauen uns ein mentales Modell, eine Konstruktion, sodass man in der irgendwas ableiten kann. Und dann schauen wir, was in der Realität passiert. Und wenn das konsistent ist, dann ist unser Modell in Ordnung. In der Physik ist das ganz zentral, wenn Sie daran denken, Newton'sche Physik und Einstein'sche Physik zum Beispiel und jetzt Relativitätstheorie, wo man eben sagt, bestimmte Phänomene kann man beobachten, die kann man messen und die Newton'sche Physik kann es nicht mehr erklären, also brauche ich ein anderes Modell. Daher kommt die ganze Idee. Aber mit dem Gedanken gehen im Prinzip die Psychologen auch ans Gedächtnis oder an andere Aufgaben hier im Lernen ran und versuchen sozusagen Modelle zu finden, mit denen man das Verhalten der Menschen irgendwie erklären kann. Das heißt einerseits, dass das Naturwissenschaft ist und damit überprüfbar und empirische Untersuchungen da sind, heißt andererseits aber auch, dass das Modell jederzeit natürlich entwertet werden kann durch neue Erkenntnisse, wie es ja auch in der Physik zum Teil passiert. Ja, was ist denn zunächst mal die für Lernen der Anfang, ist, dass wir irgendeinen Reiz haben. Also irgendein Reiz kommt auf uns, ein visueller, auditiver, Tastsinn, Geruchssinn, Geschmackssinn. Vorwiegend interessieren uns natürlich die visuellen und auditiven Reize hier. Da ist auch verschiedene hohe Bandbreite drin. Also ein visueller Reiz hat sehr viel mehr Bandbreite, 10 Millionen Bit pro Sekunde hat da mal jemand ausgerechnet, während so ein Geruchsreiz vielleicht 20 Bit pro Sekunde ist. Also das heißt, das ist auch ein guter Grund, warum der visuelle Reiz so besonders interessant ist. Und wir kennen das ja, dass nun zunächst mal eben die Sinneszellen feuern und eine an die nächste Synapse sozusagen den Impuls weitergeben. Das ist das, was zunächst mal passiert. Und das Gedächtnis sind Strukturveränderungen auf synaptischer Ebene. So, das ist ungefähr das, was man bis jetzt eigentlich, aus dem, was in der Vorlesung bis jetzt war, hat. Das ist jetzt ein Gedächtnismodell auf einer höheren Ebene, wo man nun versucht, wie ich gerade gesagt habe, Systeme zu identifizieren, die mehr in der Art unseres Verhaltens als in der Ebene des wirklichen Durchschaltens auf der Synapsenebene funktionieren. Es fängt natürlich auch bei den Reizen an und die müssen ja irgendwo zunächst mal verarbeitet werden. Und dieses Prinzip, das man heutzutage benutzt, dieses Mehrspeichermodell nach Atkinson und Shiffrin, unterscheidet im Wesentlichen drei Systeme, ein sogenanntes sensorisches Register, in dem die Reize zunächst mal gespeichert werden, akustisch und ikonisch getrennt, das hat man auch schon mit der Doppelkodierungstheorie, dann ein sogenanntes Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis, die jeweils noch ein bisschen strukturiert sind, wie man hier sieht, wenn wir uns auch noch genauer darüber informieren. Und das Ganze wird von Kontrollprozessen, die zum Teil bewusst sind, zum Teil auch unbewusst beeinflusst. Das heißt, wir unterscheiden zwischen drei verschiedenen Gedächtnisebenen auf jeden Fall, wobei man im Kurzzeitgedächtnis vielleicht nochmal sogar ein bisschen weiter differenzieren kann. Aber zunächst mal ist es sensorisches Register, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Und ich gehe mir jetzt mal kurz durch. Das sensorische Register, also wie gesagt, ist nicht ein Register im Sinn von Hardwareaufbau, sondern ein Modell unseres Speichers sozusagen. Das ist ein sehr kurzzeitig wirkendes, darum heißt es auf Deutsch auch Ultrakurzzeitgedächtnis, ein Speicher nur für sensorische Informationen, also für Reize, die zu uns kommen. Das ist ganz interessant und auch das Rätselhafteste vielleicht von allen diesen Speichersystemen, weil in diesem sensorischen Register ausgefiltert wird von vornherein. Bestimmte Dinge nehmen wir wahr, andere Dinge nehmen wir nicht wahr. Das heißt, nur bestimmte ausgewählte Informationen kommen in die nächste Stufe. Man weiß zum Beispiel, wenn ich die Aufmerksamkeit auf den Reiz richte, dann wird er garantiert aufgenommen. Wenn ich dem Ganzen Bedeutung zusagen kann, wenn das also irgendwie eine Sache ist, die für mich was sagt, wie man so schön das auch beschreibt, dann wird die Aufmerksamkeit auch drauf gehen. Wenn es was vollkommen Fremdes ist, kann es sein, dass es an mir irgendwie ganz vorbeirauscht. Und wenn die Aufmerksamkeit nicht drauf ist, eben auch. Man kennt das Problem, ne? Da läuft im Radio irgendwie der Wetterbericht und hinterher möchte man jetzt wissen, wie wird das Wetter morgen. Und wenn man nicht explizit aufgepasst hat, dann ist diese Information zwar da gewesen, aber nicht weiterverarbeitet worden. Man weiß es trotzdem nicht. Das verfällt also sehr, sehr schnell, dieser schnelle Zerfall hat aber auch eine positive Seite, weil diese schnelle Aufeinanderfolgen von Reizen und Bildern, die davon gemacht werden, bis dahin führen kann, dass es Bewegungsillusionen gibt. Also die Bewegungsillusion bei Bildreizen, die passiert genau an der Stelle im Ultrakurzzeitgedächtnis. Von der Kapazität her sagt man im visuellen Bereich eine halbe Sekunde, im auditiven sind es einige Sekunden, 9 Wörter vielleicht, die man sich merken kann in diesem Ultrakurzzeitgedächtnis. Das ist aber auch kein bewusstes Merken in dem Sinn, sondern die einfach aufgenommen werden und zur Weiterverarbeitung bereitgestellt. Das ist wirklich bloß so ein Pufferspeicher. Wesentlich ist, dass dieser Pufferspeicher eben von selber gelöscht wird. Das heißt, wenn wir die Weiterverarbeitung haben wollen, dann müssen wir das in irgendeiner Form auf höhere Speicherstufen auch abholen. Also zum Beispiel wäre irgendwie ein Fußball, Rugby, was besonders schnell geht, ein gefaulter Spieler, der, wenn man den direkt nach dem Foul befragt, innerhalb von 20 Sekunden oder so, dann kann er eine Aussage machen. Wenn man den innerhalb von 20 Sekunden befragt, dann hat er auch später kein Problem, das wiederzugeben. Wobei, je später man befragt, ist vielleicht auch dann immer stärker sich noch gefärbt wiedergegeben wird. Aber wenn man am Anfang nicht befragt hat, solange das sozusagen noch abrufbereit da ist, die Information, dann ist die Information einfach unwiederbringlich weg. Ja, aber wie gesagt, dieses Ultrakurzzeitgedächtnis und die Frage, wie genau da selektiert wird, das ist immer noch ein kleines Rätsel. Was spannend ist, ist das Kurzzeitgedächtnis, wobei man jetzt bei Kurzzeitgedächtnis aufpassen muss. Im Sprachgebrauch gibt es da, so in der Alltagssprache sagt man was anderes zu Kurzzeitgedächtnis. Also man sagt zum Beispiel, ich muss mein Kurzzeitgedächtnis strapazieren oder ich kann besonders gut mit dem Kurzzeitgedächtnis arbeiten, bei Leuten, die am Abend vor einer Klausur nochmal den Lernstoff sich irgendwie zumindest oberflächlich anschauen und das sich sozusagen nochmal bewusst machen. Anderen bringt das gar nichts. Sowas sagt man im Alltag, das ist Kurzzeitgedächtnis. Ist aber in dem Sinn, wie es hier ist, gar nicht Kurzzeitgedächtnis. Im Alltag sind das irgendwie Stunden und Tage. Hier geht es um Sekunden bis Minuten, so wie der Begriff Kurzzeitgedächtnis, Short-Term Memory, in der Psychologie gebraucht wird. Ist auch wieder eine Speicherstufe, die verfällt, wenn das nicht ins Langzeitgedächtnis übernommen wird, in die aber doch deutlich mehr reingeht, mit dem wir auch bewusster arbeiten können. Das heißt, wir können Dinge ins Kurzzeitgedächtnis nehmen und daraus wiedergeben, also indem wir zum Beispiel irgendeine Passage aus einem Text irgendwie, wenn wir das abschreiben müssen. Ja, kommt ja vor, Sie haben ein Buch neben sich liegen und tippen da irgendwie Sätze ab für eine Seminararbeit oder so und dann ein Zitat wiedergeben. Da werden Sie auch nicht eine ganze Seite lesen und dann die ganze Seite runtertippen. Das können Sie einfach nicht. Aber Sie können so einen Halbsatz oder so, können Sie ganz gut sich merken, dann tippen, dann nimmt man den nächsten. Das wären eben genau die Situation, dass Sie für den Bereich von so Größenordnung eine Minute oder so die Sachen in dieses Kurzzeitgedächtnis nehmen und dort wieder rausgeben. Das heißt, das ist sehr bewusst steuerbar, unter anderem. Da gibt es eine sehr berühmte Untersuchung von Miller 1956, ein Artikel, der aus verschiedenen Gründen übrigens lesenswert ist, der auch zum Beispiel in der Softwaretechnik als eine der Basislektüren immer angesehen wird, wenn man verstehbare und gut strukturierte Programme schreiben will, die jemand auch nachvollziehen kann. Der schreibt The Magical Number 7 plus or minus 2. Und das ist eine interessante Kollektion von allen möglichen Experimenten, in denen immer wieder gezeigt wird, dass Menschen in ihr Kurzzeitgedächtnis 7 Dinge reinbringen. Ob das 7 Wörter sind oder 7 Bilder, 7 Gegenstände. Das sind einfach zunächst mal unser Kurzzeitgedächtnis grob von dieser Kapazität. 7. Und er sagt, zwischen 5 und 9 schwankt das. Inzwischen, der war ein bisschen optimistisch offensichtlich, inzwischen gibt es viele andere Untersuchungen, die sagen, dass man sich auf die 7 und womöglich die 9 besser nicht verlassen sollte, dass die Zahlen eher ein bisschen kleiner sind. Also bei 4 wird man das heutzutage eher einschätzen und das merken Sie auch an den Stellen, wo Sie ja, Dinge wirklich übertragen müssen, sich merken müssen, zum Beispiel eine PIN irgendwo übertragen, eine TAN, dass man da eher auf die Zahl 4 geht. Heutzutage wäre das leichter zu zumindest im Durchschnitt zu merken ist. Spannend an den Chunks ist, also der sagt eben, das sind Chunks, das sind so Brocken quasi von Information, dass die je nach Erfahrungshintergrund natürlich ganz verschieden sind. Also zum Beispiel ist es ein großer Unterschied, ob ich das Alphabet, in dem irgendein Wort geschrieben ist, ob ich das kenne. Also wenn man jetzt ein russisches Wort präsentiert, dann werden die allermeisten von Ihnen, weiß nicht, wer kyrillische Schrift kann, aber wenn die allermeisten von Ihnen bei manchen Buchstaben irgendwie das nicht als so richtig als eine Informationseinheit wahrnehmen. Noch schlimmer vielleicht bei chinesischer Schrift, weil das eben vom Erfahrungshintergrund eben abhängt, was der eine oder andere versteht. Also für uns ist ein so ein Zeichen, wenn wir es nicht können, eben so ein ja, ganzes Gemälde, das man sich genau merken muss, während wenn Sie können vermutlich das Zeichen in einem einfach direkt erkennen, ohne groß drüber nachzudenken. Ohne dass wir jetzt auf fremde Schriften gehen müssen, sind hier zwei Beispiele, an denen man das auch erleben kann. Wenn man sich die Zahlensequenzen hier merken will, dann sind da verschieden große Chunks drin. Also natürlich, einfachste Chunkgröße ist, ein Chunk ist eine Ziffer. Ja, da muss ich mir halt 1, 4, 9, 1, 6 und dann kommen wir so langsam an die Grenze, wo ich jetzt dann besser abschreibe auf die andere, auf der anderen Seite, weil es dann die Gefahr ist, dass ich wieder vergesse. Das ist dieses 7 plus minus 2. Ich kann aber, wenn ich ein gewisses Verständnis habe von der Geschichte, kann ich mir das viel leichter merken. Machen wir vielleicht zuerst das zweite Beispiel, an dem ist es auffälliger. Da kann man sehr schnell Chunks erkennen. Hat jemand die Chunks von dem zweiten, die leicht zu merken sind?
Ja. 1950.
Genau, wenn man weiß, dass das 1950 ist und dann sieht man, das geht in, man kann sogar die fortsetzen ohne weiteres, weil das Jahreszahlen sozusagen in fünfer aufsteigenden Schritten sind. Aber auch wenn das andere nicht so regelmäßig gebildet wäre, wird man auf jeden Fall dann sofort sagen, so eine Jahreszahl eigentlich ist die Einheit, die uns interessiert. Ja, und dort oben ist es so ähnlich, da gibt es auch eine einfache Strukturierung, mit der man auch die Sequenz sofort fortsetzen könnte, wenn man es mal gesehen hat. Eines Denksportspielchen. Bloß sind die nicht gleich lang. Also die ersten drei sind nur ein Zeichen lang und das nächste hat dann schon zwei Zeichen. Also wenn ich es anders vorlese, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dann ist es wahrscheinlich klar. Das heißt, in dem Moment, wo ich Dinge verstanden habe, wo ich weiß, das sind jetzt Quadratzahlen oder wo ich weiß, das sind Telefonvorwahlen oder was auch immer, kann plötzlich eine ganze Sequenz von Zeichen für mich zu einer sinnbildenden Einheit zusammenfallen. Deswegen ist es sehr schwierig zu sagen, was ist denn jetzt ein Chunk wirklich. Die Übernahme ins Langzeitgedächtnis wird durch Wiederholen zunächst mal verbessert. Das heißt, man kann sagen, diese Information im Kurzzeitgedächtnis, wenn die sozusagen kreist und dort öfter aufgenommen wird, dann ist die Übertragung ins Langzeitgedächtnis besser. Und umgekehrt kann die Übernahme auch blockiert werden, unter anderem durch einen Schock. Das ist eines der Probleme, das man hat, wenn man Unfallopfer oder Augenzeugen von einem Verbrechen oder so befragen will, dass möglicherweise die Informationen verfallen sind und gar nicht mehr im Langzeitgedächtnis da sind. Also wenn wir jetzt in die Details gehen, da gibt es Versuche mit Hypnose und so, dass die Dinge dann vielleicht doch noch da sind, aber zunächst mal sind sie blockiert. Ja, ich habe gesagt, das Kurzzeitgedächtnis ist ein bisschen komplizierter, als wir es jetzt vorher beschrieben haben. Da gibt es nämlich einen modernen Begriff, der nennt sich Arbeitsgedächtnis, also 1974 Working Memory. Man hat nämlich verstanden, dass das Kurzzeitgedächtnis eben doch stärker mit dem Langzeitgedächtnis verbunden ist, als man das so zunächst mal dachte. Und das haben wir jetzt gerade an dem Beispiel auch gesehen, das Vorwissen über Jahreszahlen, über Quadratzahlen, über chinesische Zeichen oder so, ja, das prägt, was wir ins Kurzzeitgedächtnis aufnehmen können. Das heißt, man kann nicht einfach so sagen, das Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher für 7 Chunks, weil was sind denn die Chunks? Die Chunks werden ja über das Langzeitgedächtnis eigentlich definiert. Deswegen spricht man von dem Arbeitsgedächtnis, Working Memory, das so eine Brücke eigentlich zwischen dem klassischen Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis ist. Und wir wissen ja auch, dass im Working Memory die Übernahme ins Langzeitgedächtnis durch Wiederholung verbessert wird. Deswegen hat man so ein Modell gebaut mit diesen zwei Systemen, dem visuell-räumlichen System. Da spricht man vom visuell-räumlichen Notizblock, Visual Spatial Sketchpad, und von der phonologischen Schleife, in der das sozusagen im Kreis läuft, wo eben ja, Worte vorwiegend, im Prinzip gilt das Gleiche, aber glaube ich auch für Musik, wiederholt werden, bis sie übernommen werden oder auch nicht. Und das Ganze, die Übernahme, wird gesteuert von Prozessen, die einen zentralen Steuerprozess, den wir auf dem ersten Bild auch schon hatten, und damit wird auch die Aufmerksamkeit gesteuert, dass bestimmte Dinge eben in dieser phonologischen Schleife rausfallen, andere wirklich dort behalten werden, zum Beispiel. Mich wundert es immer wieder, wie jung diese Informationen sind. Das ist also jetzt erst 10 Jahre her. Gute. Badley 2000 hat das Modell noch mal ein bisschen verfeinert und gesagt, wir haben einen episodischen Zwischenpuffer, der nämlich genau das macht, was ich jetzt so ein bisschen vorher schon angedeutet habe, nämlich das Langzeitgedächtnis mit einschaltet. Das heißt, es wird dieser phonologischen Schleife und dem visuell-räumlichen Notizblock wird abhängig von dem, was in unserem Langzeitgedächtnis drin ist, wird Bedeutung zugewiesen. Und je nachdem, ob da Bedeutung da ist, kann ich damit was anfangen oder nicht. Je nachdem wird es schneller verstanden, werden größere Chunks gebildet und wird es auch leichter in Langzeitspeicher übernommen. Also da ist wieder noch so ein Beispiel, das so ähnlich wie vorher mit den Quadratzahlen. Eine Zeichenreihe B, K, A, T, Ü, V sagt einem als Zeichenreihe vielleicht nichts, bis man daran denkt, dass es Abkürzungen sind und B, K, A, TÜV, DDR und SZ hintereinander sieht. Wobei es eben dann wieder darauf ankommt, wenn man eben nicht weiß, was die DDR war oder was der TÜV ist, dann sagt einem das nichts. Das heißt, diese Bildung von Einheiten hängt mit unserem Langzeitgedächtnis zusammen, mit unserem Vorwissen, mit unserem Gedächtnis eben auf der nächsthöheren Stufe. Deswegen ist es auch interessant, dass wir bestimmte Dinge erst dann richtig gut lernen und aufnehmen können, wenn wir denen einen gewissen Sinn zuweisen können. Also so wie der Ebbinghaus gelernt hat, indem er sinnlose Buchstabenreihen gelernt hat, das ist möglicherweise nicht ganz das, was man in der Regel beim Lernen haben wird, weil man versuchen wird, eben Einheiten von vornherein zu präsentieren, die als sinnhaft wahrgenommen werden. Nur dann kann man die eben sehr leicht auch in diesen niedrigen Speicherstufen, schon im Kurzzeitgedächtnis, vernünftig verarbeiten. Das ist also einer der Gründe, warum es zum Beispiel sinnvoll ist, sinnvoll ist schon immer schwierig, was man sagt, warum es gut ist, sinnvolle Beispiele zu wählen. Also nicht Beispiele, die völlig abstrakt sind, wie man es in der Mathematik manchmal trifft, sondern ein Beispiel, das eine gewisse Resonanz mit einer Alltagssituation hat. Dann ist die Bereitschaft, damit umzugehen und auch das Ankoppeln ans episodische Langzeitgedächtnis viel besser und damit die Aufnahme eben auch im Kurzzeitgedächtnis besser. Ja, das Langzeitgedächtnis ist das Letzte. Das ist natürlich das, was beim Lernen die Hauptrolle spielt. Da wollen wir letztlich hin. Das ist also ein Speicher, der ganz lang haltbar ist und der vorwiegend, glaubt man, verbal kodiert ist, was wahrscheinlich ein Gerücht ist. Das ist vermutlich mehr so ein Reflex dessen, dass unsere Wissenschaft eben stark verbal orientiert ist und sich das immer so vorstellt. Da steckt aber ganz viel drin. Erfahrungen, Informationen, Emotionen, Kategorien, Urteile. Ich will es gar nicht auflisten, also mehr als bloß reines Faktenwissen, das Wissen über sich selbst und die Welt. Man kann keine Obergrenze für die Kapazität angeben, das ist praktisch unbegrenzt. Diese Zahlen, die immer so kursieren, der Mensch nutzt 10% seines Gehirns, betrifft garantiert nicht die kognitiven Fähigkeiten, da weiß man, dass irgendwie fast das gesamte Gehirn eingesetzt wird, aber dass die Speicherkapazität wohl nur zum geringen Teil ausgeschöpft wird, auch wenn man noch so viele Sprachen lernt. Das scheint wohl Tatsache zu sein. Also es gibt keine echte Obergrenze. Die Sachen werden dauerhaft gespeichert, können aber auch wieder weg sein, was aber nicht heißt, dass die gelöscht sind, wahrscheinlich in allermeisten Fällen, sondern sehr häufig ist es so, dass es Abrufprobleme sind. Was man daran merkt, dass man Dinge plötzlich auf einmal wieder weiß, die man mal nicht wusste. Und man muss auch unterscheiden zwischen dem expliziten und dem impliziten Wissen. Das ist explizite Wissen, da kann ich mich bewusst daran erinnern, dass das so ist und kann es abrufen, während das implizite Wissen eine unbewusste Verhaltensänderung ist. Also solche Dinge wie, Sie können Englisch, sind im Gastaufenthalt in den USA, kommen wieder zurück und plötzlich sagen die Leute, hey, du hast einen amerikanischen Akzent. Ja, das ist passiert, Sie haben was gelernt, vielleicht nicht sehr sinnvoll, was Sie gelernt haben, aber Sie haben Ihr Verhalten verändert und haben das aber nicht bewusst gemacht. Das ist einfach passiert. Das ist so implizites Wissen. Das Ganze ist eben inhaltlich orientiert und assoziativ und man muss immer dran denken, darum habe ich das Buch vorher auch erwähnt, das Erinnern ist immer Rekonstruktion und es ist ganz selten so, dass wir genau das rekonstruieren, was da eingespeichert worden ist, sondern eine Interpolation des Ganzen. Und da gibt es in diesem Buch, können Sie das gerne nachlesen, gibt es die schönsten Beispiele, wo man einen bestimmten Begriff eigentlich jemand nicht gesagt hat, sondern nur die Begriffe drumherum. Und wenn er sich dann später versucht, daran zu erinnern, das abzurufen, dann nimmt er genau diesen einen zentralen Begriff, der das alles verallgemeinert, den er eigentlich nie in dem Sinn gelernt hat. Weil wir immer unsere eigenen Konstruktionen wiedergeben. Und das werden wir bei den Lerntheorien ja auch dann treffen, diese Konstruktionen. Das sind die fünf Langzeitgedächtnissysteme, jetzt auf dem Stand, den ich zumindest kenne, also so von 2003 und das andere Buch von 2009, die tatsächlich in den letzten Jahren, also nach 2000, nochmal ein bisschen erweitert wurden. Das sind fünf verschiedene Systeme und da sind so Bildchen dran, die versuchen das so ein bisschen auch zu erklären, was das für Systeme sind. Prozedurales Gedächtnis ist irgendwie Golfspielen oder Klavierspielen, braucht man, glaube ich, nicht viel dazu erklären, Radfahren, was auch immer. Das sind Dinge, die wir können. Das Priming ist vielleicht nicht ganz so klar. Das sind Dinge, die wir, bei denen die Aufmerksamkeitslenkung und unser bewusstes Erinnern dadurch geprägt wird, dass wir es zunächst mal auf einer unbewussten Ebene wahrgenommen haben. Das heißt, es ist irgendwo ein Grundreiz bei uns verankert worden, der dann die Aufnahme von einem späteren Reiz intensiv möglich macht. Und wir lernen das dann, wir merken uns das im Langzeitgedächtnis. Typisch wird das in der Werbung eingesetzt. Das heißt, Sie sehen irgendwo zwischendurch im Werbefernsehen mal ein Bild von irgendwie von einer Landschaft, durch die ein Auto blitzt oder so, schön am Meer entlang. Am Anfang wirklich bloß einzelne, ganz, ganz kurze Sequenzen eingeblendet und irgendwann viel später kommt dann ein Spot, der Ihnen dieses Auto mit Markenzeichen, allem drum und dran und seinen Vorzügen vorführt. Dadurch, dass Sie am Anfang sozusagen, dass Ihre Aufmerksamkeit vorgeprägt worden ist darauf, merken Sie sich diese Automarke dann viel besser. Das ist diese Bahnung oder Priming. Das ist eine ganz bestimmte Art von Langzeitgedächtnis, also ein ziemlich direkter Pfad ins Gedächtnis. Das perzeptuelle Gedächtnis ist was ganz Raffiniertes. Sie merken schon, da geht es von links nach rechts, geht es sozusagen vom Unbewussten zum Bewussten so ein bisschen. Das sagt die nächste Folie auch. Ja, das war ganz unbewusst. Davon ist der größte Teil noch unbewusst. Beim perzeptuellen Gedächtnis wird es ein Stückchen bewusster. Sie sehen irgendwo hinten am Ende vom Gang jemand laufen und rufen dem seinen Namen zu, weil sie den erkannt haben. Manchmal fragt man sich, woran habe ich denn eigentlich den erkannt, weil sie haben gar nicht viel von dem gesehen. Wir induzieren da sozusagen aus relativ geringen Informationen oft eine ziemlich starke Erkennungsleistung, können das selber auch nicht ganz nachvollziehen, machen dabei aber auch Fehler manchmal. Das kann sein, dass es das doch jemand anders ist. Aber dieses sozusagen eine sehr komplexe Wahrnehmung aus relativ geringen Reizen zu rekonstruieren, das ist das perzeptuelle Gedächtnis. Ja, und dann gibt es das Wissenssystem, das ist das, womit wir uns die ganze Zeit befassen hier in der Uni. Wie funktioniert ein Gewitter, was ist die Formel von Wasser, wie ist die Quadratformel und so weiter. Und dann das episodische Gedächtnis, da geht es einfach um Erinnerungen. Also ich habe irgendwie schöne Erinnerungen an Urlaub, an meine Hochzeit, was weiß ich. Man kann hier so unterscheiden in bewusst und unbewusst. Unbewusst heißt anoetisch und bewusst noetisch, für die schon Fremdwörter gebrauchen wollen. Unbewusst heißt, es ist flach verarbeitet, wird also nicht sehr intensiv analysiert, geht nicht in tiefe Schichten unseres Bewusstseins rein, wird häufig wiederholt und ist im prozeduralen Gedächtnis. Insbesondere also prozedurales Gedächtnis, Priming, sind die zwei, die das haben. Noetisches Verarbeiten, noetisches Wissen ist tiefe Verarbeitung und ist beim Weltwissen natürlich da, also bei dem allgemeinen Wissen und beim episodischen Gedächtnis. Und dieses perzeptuelle Gedächtnis, das wir in der Mitte hatten, das ist tatsächlich in der Mitte. Man ordnet es eher der bewussten Wahrnehmung zu. Das heißt, man kann diese Wissenseinheiten sozusagen einsortieren auf so einer Skala von unbewusst zu bewusst. Wenn wir was vergessen, dann passieren möglicherweise verschiedene Dinge. Eine Theorie sagt, dass da diese Spuren sozusagen, die Zugriffsspuren und die Gedächtnisspuren in unserer Synapsenverschaltung vielleicht auch einfach verblassen. Das kann man nicht so richtig erklären, da gibt es auch nicht viel dazu. Was man sehr gut verstehen kann, nachvollziehen kann, Experimenten belegen kann, ist diese Interferenztheorie, dass Information mit neuen oder anderen Informationen sich überlagern kann. Das heißt, da gibt es retroaktive und proaktive. Das heißt, wenn ich was früher gelernt habe und ich lerne was anderes obendrauf, dann kann das frühere kaputt machen. Also Sie haben was bei sich, Italienisch gelernt und lernen Spanisch und plötzlich bringen Sie die italienischen Vokabeln durcheinander, weil es da ganz ähnliche Spanische gibt oder so. Proaktiv ist der umgekehrte Effekt, dass Sie eben was Neues nicht korrekt lernen können, weil der frühere Lerninhalt sich sozusagen damit beißt. Dann gibt es die Situation, dass zwar das Wissen eigentlich komplett da ist, aber nur ein Abrufreiz, ein Kontext fehlt. Diese berühmte Geschichte, mir liegt der Name auf der Zunge, ich weiß bloß, kann bloß leider nichts sagen. Das ist also nichts, was bloß Einzelnen passiert, sondern es ist so, dass das einen schönen psychologischen Fachbegriff, nämlich TOT-Blocking hat. Was auch ein Hinweis darauf ist, dass wir Dinge viel besser lernen, erinnern können, wenn wir sie nicht isoliert haben, sondern in dem Kontext. Also auch diese isolierten Silben machen nicht viel Sinn. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Dinge wirklich explizit verdrängt werden. Motiviertes Vergessen heißt nicht unbedingt, dass ich motiviert bin, das zu vergessen, sondern dass vielleicht auch durchaus unbewusste Vorgänge sind, die da passieren, irgendwelche Traumata oder so. Aber dass es einen Grund gibt, warum das wirklich verdrängt wird. Diese letzten zwei Folien möchte ich Ihnen jetzt nicht mehr ausführlich erklären. Die erklären sich ja weitestgehend von selber. Das sind jetzt noch Experimente von dem Ebbinghaus. Man sieht schon an dem, was ich vorher gesagt habe, dass die teilweise nicht so relevant sind, weil es sinnlose Silben waren, die er gelernt hat. Und wir haben gerade an vielen Stellen gesehen, dass der Kontext und die Sinnzuordnung fürs Lernen sehr viel ausmachen. Aber trotzdem ist es interessant, wenn man dieses sinnlose Wissen sozusagen lernt, dann ist nach 30 Minuten sind 50% des Wissens schon wieder weg. Das heißt, es ist durchaus extrem von Verfall bedroht. Und Sie sehen hier über einen Monat diese Verfallskurve der Wissenswiedergabe. Und was für uns interessant ist, auch für Sie als Studenten interessant ist, darum habe ich die Folien da drin, ist, dass es durchaus Strategien gibt, mit denen man diese Behaltenskurve extrem verbessern kann, auch bei diesem ganz sinnlosen Wissen, indem man nämlich im richtigen Rhythmus wiederholt. Immer so weit wiederholt, bis man das Wissen sozusagen wieder da hat. Das ist die klassische Strategie vom Vokabellernen, die da sozusagen auch experimentell und empirisch bewiesen wird. Die Kurve fällt nicht mehr ganz so weit runter. Bei der nächsten Wiederholung, die kann ruhig später ansetzen, fällt sie noch weniger weit runter. Und wenn Sie in wachsenden Abständen wiederholen, dann können Sie auch bei diesem sozusagen sinnlosen Wissen eine sehr hohe Behaltensleistung erreichen. Das weiß man aber, wie gesagt, schon seit 1850 oder so. Ja, danke schön für heute. Das nächste Mal geht es um Lernmodelle.